SRF 1.
Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous mit Ivana Pribakovic und diesen Mittagsthemen. Große Panne im Zahlungsverkehr. Tausende Bankkartenkunden in der Schweiz sind betroffen. Große Sorge des Bundesrats vor einer Immobilienblase. Die Banken müssen mehr Eigenmittel bereitstellen. Wir fragen, steigen die Hypothekarzinsen? Dann berichten wir vom Weltwirtschaftsforum in Davos. Der iranische Präsident Rouhani kündigt eine Öffnung seines Landes an. Auch am WEF Philipp Rösler, der gescheiterte deutsche FDP-Wirtschaftsminister, versucht sich in einer neuen Rolle.
Vorher war man Gast, hat das genossen, fand das spannend und aufregend. Jetzt gehört man zu denjenigen, die es mitorganisieren. Das ist nochmal etwas ganz anderes und nochmal mehr Arbeit als die Wahrnehmung der Termine.
Warum für Philipp Rösler Regieren einfacher ist als WEF organisieren, erklärt er im Tagesgespräch um 1. Wer eine EC oder eine Kreditkarte besitzt, ist von der großen Panne betroffen. Vorgestern wurden alle Bankkartenbezüge in der Schweiz doppelt belastet. Was das bedeutet und wie man das Geld zurückbekommt, weiß Wirtschaftsredaktor Jan Baumann.
Die Panne haben der Finanzinfrastrukturanbieter SIX und die Banken erst heute bemerkt. Und zur Stunde ist noch unklar, wie es dazu kommen konnte. Wer vorgestern Dienstag mit Plastikgeld bezahlt hat oder Geld vom Konto abgehoben hat, ist betroffen. Sämtliche Bezüge von Karteninhabern in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein wurden den Kunden doppelt belastet. Das Mittagessen im Restaurant, der Einkauf im Laden, die Transaktion am Bankomat. Der Fehler sei bei der Abwicklung des elektronischen Zahlungsverkehrs passiert, erklärt SIX-Mediensprecher Alain Bixel. Welche Summen im Spiel sind und wie viele Doppelbelastungen es gab, weiß derzeit niemand. Auch die Banken selbst tappten noch im Dunkeln. Sie sind erst einmal daran, die Ursache der Computerpanne im Zahlungssystem zu finden. Dann wollen sie auf die Kunden zugehen und ihnen die Doppelbelastungen rückvergüten. Den Inhabern einer Kredit- oder Debitkarte kann man nur raten, schauen Sie sich den nächsten Kontoauszug genau an. Und erschrecken Sie nicht, wenn die Beträge doppelt so groß sind wie erwartet. Seit Mittwoch laufe das System aber wieder normal, sagt der Mediensprecher der SIX. Über das System der SIX laufen täglich Zahlungen für über 120 Milliarden Franken. Auf die Banken kommt bei der Behebung des Fehlers daher einiges an Aufwand zu.
Wirtschaftsredaktor Jan Baumann. Die weiteren wichtigen Meldungen des Mittags hat Pascal Schmitz.
Der Bundesrat geht gegen eine mögliche Überhitzung am Immobilien- und Hypothekenmarkt vor. Er hat beschlossen, den sogenannten antizyklischen Kapitalpuffer zu erhöhen, wie es die Nationalbank vorgeschlagen hatte. Und zwar von 1% auf 2% der ausgegebenen Hypothekarkredite. Somit werden die Banken ab dem 30. Juni verpflichtet, ihre Eigenmittel für Wohnbauhypotheken zu erhöhen. Die Verschuldung durch Hypotheken sei im vergangenen Jahr weiter angestiegen. Sie habe im Verhältnis zu den Einkommen ein besorgniserregendes Niveau erreicht, heißt es zur Begründung. Irans Präsident Rouhani möchte die Beziehungen zu Europa und den USA normalisieren, dank des vorläufigen Abkommens über das Atomprogramm Irans. Dies sagte Rouhani am Weltwirtschaftsforum WEF in Davos. Er äußerte sich auch zum Bürgerkrieg in Syrien. Die beste Lösung des Konflikts seien freie und demokratische Wahlen. Iran war auf Verlangen der USA von der Syrien-Friedenskonferenz in Montreux ausgeschlossen worden. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE, fordert Stabilität in der Ukraine. Bundespräsident Didier Burkhalter als Vorsitzender der OSZE appelliert an die Konfliktparteien, auf Gewalt zu verzichten und die Situation mit Gesprächen zu stabilisieren. Die ukrainischen Behörden müssten mit allen Kräften eine weitere Eskalation der Spannungen verhindern. Die Opposition in der Ukraine fordert ultimativ den Rücktritt von Präsident Janukowitsch, sonst greife auch sie zu Gewalt. Das oberste russische Gericht hat die Freilassung von Platon Lebedev angeordnet. Er war der ehemalige Geschäftspartner Michail Chodorkowskis. Wie die Agentur Interfax meldet, soll Lebedev bereits in diesen Tagen aus dem Straflager freigelassen werden. Geplant wäre eine Entlassung in den nächsten Monaten gewesen. Das Gericht begründet die Freilassung damit, dass Lebedev schon jetzt seine Strafe abgesessen habe. Lebedev sitzt seit 2003 in Haft. Er war wie Chodorkowski in einem umstrittenen Verfahren, unter anderem wegen Steuerhinterziehung und Geldwäsche, schuldig gesprochen worden. Das UNO-Kriegsverbrechertribunal für das ehemalige Jugoslawien hat 4 ehemalige serbische Politiker und Militärs letztinstanzlich zu Gefängnisstrafen zwischen 14 und 22 Jahren verurteilt. Das Tribunal warf ihnen vor, Verbrechen gegen die Menschlichkeit geplant und durchgeführt zu haben. Die Verurteilten wurden nun auch im Berufungsverfahren für Kriegsverbrechen der serbischen Armee in Kosovo 1999 schuldig gesprochen. 3 der Strafen wurden vom Gericht aber reduziert. Der US-Kleiderkonzern Gap bekommt am WEF in Davos den Schmähpreis Public Eye Award. Laut den Preisverleihern, der Umweltorganisation Greenpeace und der Organisation Erklärung von Bern, geht der Hauptpreis an Gap, weil der Konzern sich gegen Arbeitsmarktreformen in Bangladesch sträubt. Dort waren bei einem Unglück in einer Textilfabrik im vergangenen Mai über 1000 Menschen ums Leben gekommen. Auch der russische Ölkonzern Gazprom, der in der Arktis nach Erdöl bohrt, fiel negativ auf. Er erhielt den Publikumspreis des Public Eye Award. Eine Meldung vom Ski Alpin: Die Österreicherin Elisabeth Görgel gewinnt den Super-G der Frauen in Cortina d'Ampezzo vor der Deutschen Maria Höfl-Riesch und Nicole Hosp aus Österreich. Beste Schweizerinnen werden Dominik Gysin auf Platz 10 und Lara Gut auf Platz 19.
Sie hören Rendezvous. Wir fragen: Steigen jetzt nach dem Bundesratsentscheid die Hypothekarzinsen und die Mieten? Macht der Iran jetzt einen Schritt zu auf Israel? Warum hoffen gewisse EU-Parlamentarier, dass die Schweiz die Masseneinwanderungsinitiative annimmt? Dann, die Schweiz ist als Steueroase noch attraktiver geworden. Wir erklären. Und Wohnen in Luzern ist vielen lieb und teuer. Und vielen auch zu teuer.
Immer mehr Leute werden aus der Stadt Luzern verdrängt. Im Zentrum bilden sich reichen Ghettos.
Luzern stimmt schon wieder über günstigeres Wohnen ab. Dies und mehr nach Börse und Wetter.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index liegt bei 8.484 Punkten plus 0,2%. Der Euro wird zu einem Franken 23,15 gehandelt, der Dollar zu 90,31. Und das Wetter? Im Norden ist es oft bewölkt. Zeitweise fällt auch Regen oder Schnee. Die Schneefallgrenze pendelt zwischen 400 und 800 Metern. Vor allem in den Bergen reißt die Bewölkung immer wieder auf. Im Süden ist es freundlicher, ab morgen scheint die Sonne.
Die tiefen Hypothekarzinsen sind sehr verlockend. Viele kaufen sich jetzt ein Haus im Grünen oder eine Wohnung in der Stadt. Dieser Kaufboom bereitet dem Bundesrat aber Sorgen. Was, wenn die Zinsen plötzlich steigen und viele Liegenschaftsbesitzer ihre Hypothekarschulden nicht mehr bezahlen können? Der Bundesrat nimmt deshalb die Banken nochmals stärker in die Pflicht. Sie müssen in Zukunft jede Wohnhypothek mit noch mehr eigenem Bankenkapital absichern. Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Der Bundesrat und die Nationalbank, sie spannen, wenn es um den Schweizer Immobilienmarkt geht, eng zusammen. Gemeinsam haben sie nun auch entschieden, dass die Banken ihre Wohnhypotheken künftig mit noch mehr Eigenkapital unterlegen sollen. Nationalbankpräsident Thomas Jordan begründete dies im Gespräch mit Radio SRF am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos wie folgt.
Wir beobachten einerseits den Immobilienmarkt. Wir stellen dort fest, dass die Preise weiter ansteigen, sich weiter von einem Gleichgewicht entfernen. Und wir beobachten andererseits auch den Hypothekenmarkt und auch dort stellen wir fest, dass das Wachstum weiterhin sehr stark ist.
Jordan befürchtet, der Immobilienmarkt könnte sich überhitzen. Um Gegensteuer zu geben, wird nun der sogenannte antizyklische Kapitalpuffer von 1% auf 2% verdoppelt. Für die Banken heißt das, Wohnkredite zu vergeben wird teurer. Es gibt Berechnungen, wonach die Banken für diesen Puffer statt wie bisher 2 Milliarden neu 4 Milliarden Franken an zusätzlichem Kapital auf die Seite legen müssen. Die Bankiervereinigung reagiert enttäuscht. Sprecher Thomas Sutter stellt in Frage, ob überhaupt Handlungsbedarf geboten ist. Und?
Wir sind nach wie vor der Meinung, dass der antizyklische Kapitalpuffer nicht eine zielgerichtete Maßnahme ist und von daher eigentlich für das Problem, falls es wirklich ein Problem ist, gar nicht nützt. Diese Meinung teilen übrigens viele Experten.
Thomas Sutter verweist darauf, dass sich die Banken ja bereits selber strengere Regeln auferlegt haben. So muss ein künftiger Häuslebauer beispielsweise deutlich mehr Cash mitbringen als früher. Dass solche Maßnahmen wirksamer wären als der Kapitalpuffer des Bundes, das sagt auch Serge Geier, der Direktor der Eidgenössischen Finanzverwaltung.
Am wirksamsten wären Maßnahmen, die gewisse Limiten einführen bei der Verschuldung der Haushalte. Also ein grösserer Anteil, der selber finanziert wird, oder eine grössere Amortisation. Das wären Maßnahmen, die die Banken selber beschließen müssten. Es gibt diesbezüglich auch Gespräche zwischen der SNB, der FINMA und der Banken.
Nationalbank und Bundesrat wollen aber offenbar nicht warten, bis diese Gespräche zu einem Entscheid führen. Sie verschärfen den Kapitalpuffer. Ansgar Gmür vom Hauseigentümerverband ist zwar auch nicht erfreut ob der Maßnahme, er hat aber Verständnis für den Entscheid des Bundesrates.
Alle zusammen müssen das verhindern, weil ein Immobiliencrash, da verlieren sehr, sehr, sehr viele Leute, das weiß man aus den 90er Jahren. Und jetzt hat man Maßnahmen, die nicht so wehtun, um das Ganze zu stabilisieren. Das ist viel wichtiger im Moment.
Sagt also Ansgar Gmür, der Direktor des Hauseigentümerverbands. Die Banken müssen mehr eigenes Geld besitzen, um im Notfall für faule Kredite selbst aufkommen zu können. Evelyn Kobler, um mehr Eigenkapital zu bekommen, machen die Banken da jetzt einfach die Hypotheken teurer?
Es ist nicht davon auszugehen, dass die Hypotheken markant teurer werden. Der Kapitalpuffer, den gibt's ja schon seit kurzem. Bisher lag er einfach bei 1%, jetzt wird er auf 2% erhöht. Als man ihn eben eingeführt hat, da hat man gesehen, dass zwar die Hypothekarzinsen etwas gestiegen sind. Das hat ja aber nichts mit dem Puffer zu tun, sondern damit, weil international halt das Zinsniveau ganz, ganz leicht angestiegen ist. Es geht dem Bundesrat und der Nationalbank bei diesem Puffer wahrscheinlich auch eher darum, ein psychologisches Signal zu setzen an die Banken, an künftige Haushalte, dass sie eben wirklich wachsam sind und aufpassen und vorsichtig kalkulieren.
Der Hauseigentümerverband kann mit dem Entscheid des Bundesrats gut leben. Das scheint ein bisschen erstaunlich.
Auf den ersten Blick ja, eben weil da die Angst mitschwingt, dass das die Hypothekarzinsen verteuern könnte. Auf den zweiten Blick muss man aber sehen, dass der Hauseigentümerverband ja die bestehenden Hausbesitzer unter sich vereint und die im Fokus hat. Die würden natürlich leiden, wenn eine Immobilienblase tatsächlich platzt. Dann purzeln nämlich die Hauspreise, also der Wert ihres Eigentums, der würde sich schmälern. Deshalb ist der Hauseigentümerverband froh, dass alles getan wird von Behördenseite her und von Bankenseite möglichst auch, dass eben eine solche Blase an Platzen verhindert werden kann.
Die Bankiervereinigung auf ihrer Seite hätte sich auch vorstellen können, dass künftige Immobilienkäufer selbst mehr Geld mitbringen müssten als bis jetzt. Also wäre das nicht wirklich die logischere Forderung?
Genau, dass man dort ansetzt, da sagen eigentlich alle, das wäre sehr, sehr wirksam, wahrscheinlich auch wirksamer als dieser Puffer. Die Bankiervereinigung, es gibt ja solche Gespräche zwischen den Bankiers und den öffentlichen Seite, also Bund und Nationalbank, aber die Bankiers signalisieren eben auch im Gespräch, im Interview ganz klar, sie sind gar nicht so sicher, ob es wirklich mehr braucht, ob sie da wirklich auch Hand bieten wollen, und offenbar ist man ja bei diesen Gesprächen eben noch nicht zu einer Einigung gekommen. Da gehen die Meinungen in der Branche, ob es was braucht, was man tun soll, ganz offenbar auseinander.
Sie sagen es, die Maßnahme ist sehr umstritten, ob es die überhaupt braucht. Aber wenn der Bundesrat schon Angst vor einer Immobilienblase hat, genügt dann dieser Schritt wirklich, dieser 1% mehr?
Also der Puffer ist noch nicht ausgereizt, den könnte man da noch etwas verschärfen, aber das sagt auch Thomas Jordan von der Nationalbank, man hat keine Erfahrung mit dem Puffer, das ist ein neues Instrument. Wie das wirkt, ob das wirkt, das muss man sehen, es ist ein Versuch. Klar ist, Bund und Nationalbank, die wollen sich am Schluss nichts vorwerfen lassen, sie wollen frühzeitig warnen, oft und laut warnen und mahnen, seid bitte vorsichtig an die Adresse der Banken und der Hauskäufer, denn wenn eine Immobilienblase platzt, das hat schmerzhafte Folgen für viele. Das wissen alle, die die Ende 80er, Anfang 90er Jahre diese Immobilienblase noch im Kopf haben.
Danke für diese Einschätzungen. Danke, Evelyn Kobler. Der Auftritt von Irans Präsident Hassan Rouhani am WEF in Davos war mit Spannung erwartet worden. Ob Präsident Rouhani die Erwartungen erfüllen konnte, fragen wir gleich. Doch zuerst, was genau sagte der Iraner? Und was sagt er nicht? Dominik Meyer.
Hassan Rouhani präsentierte sich als Präsident der Öffnung. Iran wolle stabile und friedliche Beziehungen zu allen Staaten aufbauen, sagte er. Die Einschränkung aber folgte auf dem Fuß. Er wolle gute Beziehungen zu all denjenigen Staaten, die der Iran offiziell anerkannt habe, präzisierte Rouhani. Das schließt Israel aus. Die Kontakte mit den USA hätten eine neue Stufe erreicht, sagt Rouhani. Washington müsse aber die Realitäten im Iran anerkennen. Die Beziehungen zu Europa, so Rouhani, würden sich mit dem nun in Kraft getretenen Genfer Nuklearabkommen normalisieren. Er betone, sagte Rouhani, Atomwaffen hätten keinen Platz in der Sicherheitsstrategie des Irans und sein Land habe keine Absicht, solche Waffen herzustellen. Irans Präsident stellte die wirtschaftliche Öffnung ins Zentrum seiner Rede und er kündigte selbstbewusst an, in wenigen Jahrzehnten könnte sein Land zu den 10 größten Volkswirtschaften der Welt gehören.
Dominik Meyer. Diese Rede des iranischen Präsidenten verfolgt hat auch Ursula Hürzeler. Wir haben also gehört, Präsident Rouhani bietet sozusagen die Hand zur Zusammenarbeit für Investitionen. Ist der Iran mit dem Auftritt und der Teilnahme am WEF überhaupt eigentlich so etwas wie wieder aufgenommen in der Weltgemeinschaft?
Naja, das ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber es ist schon bemerkenswert, wie schnell das Tauwetter kommt. Am Montag hat die EU bereits die Sanktionen teilweise gelockert, heute dann der freundliche Empfang bei der interessierten Weltelite. Aber eben, Rouhani hat es selbst in seinem Interview gesagt, im Westschweizer Fernsehen, Feindschaft dauert nie für immer. Und wenn er jetzt sogar öffentlich über die Wiedereröffnung der US-Botschaft nachdenkt, das sind dann schon ziemlich deutliche politische Zeichen.
Der Auftritt war mit viel Spannung erwartet worden. Jetzt, nachdem Sie zugehört haben, hat der iranische Präsident diese Erwartungen erfüllt?
Große Akzentverschiebungen gab es nicht, das könnte man nicht behaupten. Zu Syrien zum Beispiel äußerte sich der Präsident ziemlich zurückhaltend. Er beklagte natürlich die menschliche Tragödie, die sei riesig, aber er machte dafür hauptsächlich ausländische Terroristen verantwortlich. Er brauchte da quasi die gleiche Wortwahl wie der syrische Präsident Assad, der iranische Verbündete selbst. Und im Übrigen forderte er freie Wahlen. Und bei der angekündigten engeren Zusammenarbeit im Nahen Osten, also mit den Ländern dort, schloss Rouhani Israel ausdrücklich aus.
Eben diese große Überraschung, die ist ausgeblieben.
Ja, diese Überraschung, also wer gehofft hatte, der freundliche Herr Rouhani würde jetzt mit ausgestreckten Händen auf Israel zugehen und das Land offiziell anerkennen, der war zweifellos enttäuscht. Der Name Israel fiel übrigens während des halbstündigen Auftrittes kein einziges Mal. Aber verglichen mit seinem Vorgänger Ahmadinejad hat Rouhani natürlich Israel auch nicht beschimpft. Das ist ein bemerkenswerter Wechsel im Stil. Man hatte ein bisschen erwartet, dass es vielleicht zu einem Fernduell kommt mit Israel, mit dem israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu. Der tritt heute Nachmittag auf, aber Rouhani hat da keinerlei Spitzen lanciert. Also wird wahrscheinlich, falls dann Netanyahu sich äußert, und das ist vielleicht eher zu erwarten, hat er keine richtige Vorlage jetzt bekommen von Rouhani.
Zum Schluss noch ganz kurz, wenn Sie jetzt einen Schritt zurück machen. Welche Botschaft hat der Iran nach Davos gebracht?
Präsident Rouhani hatte vor allem, glaube ich, die Botschaft, der Iran ist nach der langen Isolation wieder zurück auf der politischen Bühne und diese Chance will das Land nutzen, und zwar Freundschaft, Zusammenarbeit und Koexistenz bot Rouhani den Ländern der Welt an und er warb ausdrücklich um Vertrauen. Iran wolle wirklich ein Atomabkommen, ein längerfristiges Atomabkommen. An ihm würde es nicht scheitern, sagte er. Die Atomenergie soll ausschließlich friedlich genutzt werden. Und er lud Unternehmen ein, möglichst zügig zu investieren. Das ist natürlich der zweite Grund. Iran braucht dringend Geld, braucht dringend Hilfe vom Westen. Und damit wird er sich in den nächsten Stunden natürlich beschäftigen. Er hat auch schon erste Treffen gehabt heute Morgen mit Vertretern der Ölindustrie.
Danke nach Davos. Danke, Ursula Hürzeler. Was macht die EU, wenn wir die Masseneinwanderungsinitiative annehmen? Wie reagiert Brüssel dann? Schwer zu sagen. EU-Spitzenpolitiker halten sich mit Antworten eher zurück. Kein Blatt vor den Mund nehmen die EU-Parlamentarier. Viele sagen, die Schweiz müsste dann mit ernsten Konsequenzen rechnen. Aber längst nicht alle argumentieren so. Im Gegenteil, manche hoffen sogar auf ein Ja zur Initiative. EU-Korrespondent Urs Bruderer.
Das wäre ein ziemlich ernster Schritt, aber es wäre der richtige Schritt, sagt der EU-Abgeordnete David Campbell-Bannerman.
My understanding is it should be quite a serious move, but it's the right move. You know, the Swiss people have to do.
Und vergesst die EU, die zwingt den europäischen Bürgern zu viel auf, auch den Schweizern. Campbell-Bannerman ist britisch, konservativ und man hört's EU-skeptisch. Ihn stört viel an der EU, zum Beispiel die Personenfreizügigkeit. Nichts gegen Leute, die zu uns arbeiten kommen, sagt er.
But it's about controlling numbers. I mean, the British population has increased.
Aber es geht um die Zahlen. Um 4 Millionen sei die Bevölkerung Großbritanniens seit 1997 gewachsen, hauptsächlich wegen der Personenfreizügigkeit. Das belastet den Wohnungsmarkt, das Schulsystem, die Spitäler. Campbell-Bannerman glaubt nicht, dass die EU mehrere bilaterale Abkommen kündigen und den Zugang der Schweizer Wirtschaft zum EU-Binnenmarkt kappen würde.
Hang on, you know, Switzerland is the third largest trading partner.
Da können Sie ruhig bleiben. Die Schweiz ist der drittwichtigste Handelspartner der EU. Die EU will diesen Handel nicht verlieren. Das ist leere Rhetorik. Der Handel wird weitergehen.
I think that's empty rhetoric. Trade will continue in a different form.
Das ist zu optimistisch. Das ist nicht eine Entscheidung, die ohne Konsequenzen bleibt.
Das sagt Sidonia Jędrzejewska, eine bürgerliche polnische Abgeordnete im EU-Parlament. Ihres Erachtens wäre die EU zu Konsequenzen gezwungen.
Die Personenfreizügigkeit ist ein Teil von einem Paket von fundamentalen Freiheiten. Das ist nicht nur ein Kirsch aus der Torte und alles andere will man nicht.
Wer wie die Schweiz den Zugang zum EU-Binnenmarkt will, muss also auch die Personenfreizügigkeit akzeptieren. Fällt sie, fällt auch der Marktzugang. Der baden-württembergische CDU-Abgeordnete Andreas Schwab sieht es genau gleich.
Die Schweizerinnen und Schweizer müssen wissen, sie können einen offenen Markt nur haben, wenn sie auch offene Grenzen in Europa akzeptieren. Und deswegen bleibt uns auch als politisch Verantwortliche in Europa nur eine Möglichkeit. Ab Annahme dieses Referendums sofortige Außerkraftsetzung der bilateralen Abkommen.
Das ist schnell gesagt. In der Wirklichkeit braucht es einen einstimmigen Beschluss aller EU-Länder, um ein Abkommen zu kündigen. Doch dieser Beschluss käme wohl zustande, sagt Schwab, denn der Schweiz fehlen in dieser Sache die Freunde.
Die Nachbarstaaten der Schweiz werden der Schweiz nur helfen, wenn die offenen Grenzen erhalten bleiben, denn alles andere interessiert sie nicht wirklich. Und diejenigen europäischen Mitgliedstaaten, die weiter weg sind, sehen die Schweiz ohnehin schon seit geraumer Zeit als Land in der Mitte Europas, das viel profitiert und wenig beiträgt.
Kommt hinzu, auch in der EU wird die Personenfreizügigkeit derzeit heiß diskutiert. Aber nicht so wie in der Schweiz, nicht prinzipiell. Die Personenfreizügigkeit für Erwerbstätige will derzeit kein Politiker, der an der Macht wäre, aufheben in Europa. Nicht einmal der britische Premier Cameron ist so radikal wie die Masseneinwanderungsinitiative, die Zahl aller Ausländer kontingentieren oder beschränken will, auch die der EU-Bürger mit Arbeit in der Schweiz. Für Schwab liegt darin vielleicht die größte Gefahr dieser Abstimmung.
Und deswegen glaube ich, dass die Idee mit der Kontingentierung nicht ungefährlich ist, weil sie natürlich auch in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union das Fass aufmachen würde, die grundsätzliche Freizügigkeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Frage zu stellen.
Auch darum muss die EU seines Erachtens reagieren, wenn die Schweiz die Personenfreizügigkeit einschränkt, weil sonst eine Grundfreiheit der EU ins Wanken geraten könnte.
Rendezvous 6 vor 1. Erstaunlich, die Schweiz ist und bleibt ein Steuerparadies. Allen voran die Innerschweizer Kantone. Sie belegen zusammen mit Hongkong bei den Unternehmenssteuern und bei den Steuern für Hochqualifizierte die Spitzenplätze. Die Schweiz ist sogar noch attraktiver geworden. Dies zeigt eine neue Studie. Manuel Rentsch.
Die besten Tennisspieler aus Frankreich leben alle in der Schweiz. Joe Wilfried Tsonga zum Beispiel, der diese Woche gegen Roger Federer verloren hat, er lebt am Genfersee. 5 weitere französische Topspieler sind in die Schweiz geflüchtet, denn wer in Frankreich mehr als 1 Million Euro verdient, muss dem Staat bis zu 75% des Gewinns abliefern. Dass die Schweiz nicht nur für die Stars des Sports attraktiv ist, das zeigt die Studie der Forschungsstelle BAK Basel. Die Ökonomen haben die Steuerbelastung für hochqualifizierte Arbeitskräfte untersucht, Arbeitnehmer mit einem verfügbaren Einkommen von rund 100.000 Euro. Martin Eichler, Chefökonom bei BAK Basel, fasst zusammen.
Es ist sehr attraktiv für diese Arbeitskräfte in der Schweiz zu sein. Sie zahlen vergleichsweise wenige Steuern. Das macht es auch für die Unternehmen attraktiv, wenn sie im War on Talents, beim Anziehen solcher Arbeitskräfte, diese in die Schweiz bekommen wollen.
Im europäischen Umfeld haben mehrere Länder die Steuern für Gutverdienende in den vergangenen Jahren erhöht, am meisten Großbritannien, aber auch Spanien, Italien oder Irland. In der Schweiz hingegen sind die Steuern für Gutverdienende gesunken. Die Last bleibt im internationalen Vergleich tief, trotz schlechter finanzieller Lage vieler Kantone.
Wenn man die finanzielle Lage international vergleicht, stehen die Kantone trotz aller momentanen Probleme gut da. Das heißt, auch die mittelfristigen Aussichten sind eigentlich günstig für die Schweiz.
Die Schweiz ist nicht nur für Privatpersonen attraktiv, sondern auch für Unternehmen, wie die Studie zeigt. Hierzulande müssen die Firmen zwischen 10-20% des Gewinns dem Staat abliefern, je nach Kanton. Im Ausland sind diese Abgaben viel höher. In München, Madrid oder Paris sind es rund 30%. Extrem hoch ist die Steuerlast in den USA. Dort werden die Unternehmen am meisten geschröpft.
Die USA haben eine Steuerstrategie, die Hochqualifizierte relativ begünstigt und Unternehmen relativ stark besteuert, zumindest wenn sie normal besteuert werden. Und dementsprechend hat der Standort New York eine Steuerbelastung von rund 40%, also doppelt so hoch wie selbst die teuersten Schweizer Standorte.
Angesichts der hohen Steuerlast muss den amerikanischen Firmen die Schweiz wie ein Paradies vorkommen. Firmen aus dem Ölgeschäft wie Transocean oder Weatherford haben dann auch den Firmensitz in die Schweiz verlegt.
Manuel Rentsch. Wohnen in der Stadt ist wieder gefragt und darum auch teuer. In Luzern ist der Wohnraum eines der politisch umstrittensten Themen. So stimmt Luzern am 9. Februar schon wieder ab über die Förderung von gemeinnützigem Wohnbau, also zum dritten Mal innerhalb zweier Jahre. Bernd Vogt berichtet.
50 Treffer erhält man auf einem der grossen Immobilienportale, wenn man eine Vierzimmerwohnung in der Stadt Luzern sucht. Nur gerade 10 der Wohnungen kosten unter 2'000 Franken pro Monat. Für alle anderen zahlt man mehr, zum Teil viel mehr. Für Yannick Gauch, Präsident der Luzerner JUSO, ist klar:
Immer mehr Leute werden aus der Stadt Luzern verdrängt. Im Zentrum bilden sich Reichen-Ghettos. Leute, die ein bisschen einen tieferen Lohn haben, sind in der Stadt Luzern im Zentrum praktisch chancenlos, eine Wohnung zu finden.
So prekär sei die Lage bei weitem nicht, sagt hingegen der Luzerner Stadtpräsident Stefan Roth.
Ich stelle fest, dass beispielsweise etwa 20% der steuerpflichtigen Bevölkerung praktisch keine oder ganz wenig Steuern zahlt. Und trotzdem finden diese Personen, diese Menschen in der Stadt Luzern eine Bleibe, eine Wohnung.
Die Stadt müsse zwar etwas tun, aber nicht einseitig.
Wir wollen bezahlbaren Wohnraum, das ist aber eine wichtige Stoßrichtung. Wir brauchen aber auch attraktiven Wohnraum eben für jene Personen mit einem überdurchschnittlichen Einkommen. Und dieser Spagat politisch zu finden, ist nicht ganz einfach.
Die Stadtbevölkerung allerdings hat in den letzten Jahren die Richtung vorgegeben und hat gegen den Willen der Regierung und des Parlaments gleich zwei Initiativen für mehr gemeinnützigen Wohnraum deutlich angenommen. Die eine betrifft ein Areal, die andere verlangt, dass in den nächsten 25 Jahren in der ganzen Stadt Luzern 2300 zusätzliche gemeinnützige Wohnungen entstehen. Trotz des klaren Auftrags an die Stadt mache diese zu wenig, kritisiert JUSO-Präsident Yannick Gauch. Deshalb brauche es weitere Massnahmen.
Die Stadt hat gesagt, wir können nur 1000 Wohnungen schaffen. Und das Volk hat gesagt, wir wollen 2300 Wohnungen, und das sehr deutlich. Und ich denke, mit unserer Initiative können wir hier noch einmal ein deutliches Zeichen setzen.
Die Initiative, die im Februar zur Abstimmung kommt, verlangt, dass die Stadt 20 Millionen Franken in ihre Stiftung für günstige Wohnungen GSW steckt. Nur sogar den Baugenossenschaften, die selber im GSW-Stiftungsrat sind, geht dieses Anliegen zu weit. Florian Flohr, Koordinator der Luzerner Wohnbaugenossenschaften.
Grundsätzlich würde ich im Moment ein bisschen frech sagen, das Problem der Genossenschaften ist nicht das Geld. Wir haben genug Leute, die bei uns Geld anlegen wollen und mit dem wir auch arbeiten können.
Das Hauptproblem liege eher darin, überhaupt geeignete Grundstücke zu finden. Das gelinge häufig nur über Zufälle, wie Florian Flur am Beispiel von zwei fünfstöckigen Häusern in der Luzerner Neustadt zeigt.
Die zwei Gebäude konnten wir bauen, weil eine ältere Frau uns ein Baurecht gegeben hat der Genossenschaft. Sie hatte auch damit soziale Ideen und hat einen vernünftigen Baurechtspreis uns genannt. Und so konnten wir mitten in der Stadt doch insgesamt 56 Wohnungen erstellen.
Gleich daneben hat eine Pensionskasse ebenfalls neu gebaut. Die Mieten dort sind rund ein Drittel höher. Diese Konkurrenz könne man nicht einfach ausschalten, sagt Florian Flohr. Man müsse längerfristig planen und den gemeinnützigen Wohnungsbau Jahr für Jahr ausbauen. Einstweilen aber bleibt es schwierig, in Luzern eine Wohnung zu finden. Jedenfalls für die Leute, die für ihre vier Zimmer nicht monatlich 3'000 Franken oder mehr hinlegen können.
Beat Vogt. Die Mächtigen dieser Welt sind am WEF und auch er war einer von ihnen, bis er politisch unterging. Philipp Rösler. Einst Vorzeigepolitiker der deutschen FDP. Jetzt hat ihn WEF-Gründer Klaus Schwab zu sich geholt.
Wir sind ein Team, er ist nicht der einzige Minister. Das Forum hat heute eine solche Rolle zu spielen, dass es wichtig ist, die besten Leute im Team zu haben. Und Herr Rösler ist sicher einer von diesen.
Und Philipp Rösler ist gleich im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Pascal Schmutz.
In der Schweiz ist es zu einer schweren Panne im Zahlungsverkehr gekommen. Wer am Dienstag mit der Karte Geld bezog, dem wurde der Betrag doppelt belastet. Betroffen waren lediglich Debitkarten wie Maestro. Der Bundesrat geht gegen eine mögliche Überhitzung am Immobilien- und Hypothekenmarkt vor. Die Banken werden ab dem 30. Juni verpflichtet, ihre Eigenmittel für Wohnbauhypotheken zu erhöhen. Irans Präsident Rouhani möchte die Beziehungen zu Europa und den USA normalisieren, dank des vorläufigen Abkommens über das Atomprogramm Irans. Dies sagte Rouhani am Weltwirtschaftsforum WEF in Davos. Er äußerte sich auch zum Bürgerkrieg in Syrien. Die beste Lösung des Konflikts seien freie und demokratische Wahlen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.